hat Jimeks Bekanntheit in Deutschland steigt immer weiter. Seine Fernsehauftritte in der Sendereihe »Ein Platz für Tiere« kennt fast jedes Kind. Bis zu 40 Millionen Menschen sitzen vor dem Fernseher und schauen einer Sendung zu, die eine ganz einfache Machart hat. Bernhard Jimek moderiert an einem Tisch, immer ein anderes Tier auf seinem Schoß, und plaudert gemütlich und scheinbar ohne genaues Konzept über seine Tierbeobachtungen. Sein Enkel Christian, der geboren wurde, nachdem sein Vater Michael starb, erinnert sich, wie es war, wenn der Großvater zur Arbeit ins Fernsehstudio ging.
Das war immer, sagen wir mal, ein großes Ereignis. Denn muss ich vorstellen, mein Großvater ging, wenn die Fernsehsendungen dann ausgestrahlt wurden, war er gar nicht zu Hause anwesend. Sondern es waren ja damals alles noch Live-Sendungen. Und so ging er dann meistens um 5 Uhr aus dem Haus, wurde dann die Sendung dort beim Rundfunk dann vorbereitet. Und dann kam er abends, dann, weil die Sendung lief von 7:45 bis um 9. Und dann erschien er meistens abends um 10 dann wieder. Und dann wurde dann gefragt, wie habt ihr es denn gefunden? Und dann haben wir hier mal ein sehr schönes Buffet oder was gemacht. Und das wurde dann natürlich auch irgendwo immer auch ein bisschen zelebriert bzw. gefeiert.
Die Fernsehsendungen leben vom Charme des plaudernden Bernhard Jimek. Doch was wie zufällig aussieht, ist sehr wohl geplant und durchdacht. Jimek weiß, dass er nur in dieser gemütlichen Atmosphäre auch Dinge sagen kann, die unbequem sind und den Zuschauer herausfordern.
Wenn man seine Fernsehsendungen anschaut, er hat immer gesagt, man muss immer eine gute Unterhaltung machen. Denn wenn ich eine Dreiviertelstunde darüber berichte, was mir auf dem Herzen liegt, was geändert werden müsste. Wenn ich das nur eine Dreiviertelstunde grausige Bilder zeigen würde, dann würden die Leute abschalten. Also hat er sich dazu entschieden, eben sehr schöne Sendungen zu machen, die breite Masse ansprechen. Er hat dabei aber nie versäumt, irgendwo 2-3 Minuten auf einen Politiker den zu attackieren, ja, für irgendein Projekt oder was eben wichtig erschien. Ja, und das war ein Teil seines Erfolgs, kann man sagen.
So zeigt Jimek auch Bilder vom Abschlachten der Babyrobben in Kanada. Um an die White Coats, die weißen Felle für Modepelze, zu kommen, wird den Babyrobben das Fell bei lebendigem Leib abgezogen. Gegen diese Tierquälerei kämpft Jimek jahrelang an und gewinnt schließlich. Auch den Handel mit Elfenbein sowie mit Tierfällen bedrohter Tierarten und die Käfig- und Massentierhaltung prangert der Tierschützer an. Mit seinem Enkel Christian dreht er illegal die Zustände in einer Hühnerlegebatterie und sagt deutlich, dass an diesen Zuständen auch der Zuschauer mit Schuld ist, der ein billiges Frühstücksei wünscht. Jimek prägt den Begriff der KZ-Hühner. Er mutet dem Zuschauer auch unschöne Bilder zu und wird trotzdem geliebt.
In seiner Zeit war er schon sehr mutig, aber er hat es auch vorangekündigt. Wenn er damals zum Beispiel das Robbenschlachten zeigt in Kanada oder wenn er zeigt, wie ein Gnu von einem Löwenrudel zerrissen wird, dann hat er es mal vorher angekündigt. Und zwar so ungefähr mit den Sätzen, nur meine Damen und Herren, zeige ich einen Filmausschnitt, der vielleicht für finnische Gemüter nicht so zu empfehlen ist. Dann gehen Sie doch bitte in der Zeit in die Küche und holen sich was zu trinken. Oder Sie machen, schalten das Bild so lange dunkel und ich sage Ihnen dann wieder, wenn Sie es wieder hell machen können.
Geschickt wechselt Jimek nach einem ernsten Thema zum plaudernden Gespräch über die Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt und bittet um Spenden für seine zahlreichen Projekte. Die Zuschauer nehmen ihm die Kritik nicht übel, ganz im Gegenteil. Immer mehr Spendengelder gehen an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Immer größere Forschungs- und Naturschutzprojekte können finanziert werden.
Nur eines ärgert Bernhard Jimek. Bisher konnte kein Reiseveranstalter überzeugt werden, eine Reise zum Serengeti-Nationalpark anzubieten. Jimek ahnt, dass der Nationalpark, der ihm so am Herzen liegt, über kurz oder lang verschwinden wird, wenn er nicht bald Geld in die Staatskasse bringt. Irgendwann hat Bernhard Jimek die Nase voll und verkündet einfach in einer seiner Sendungen, dass es jetzt möglich ist, für 2000 D-Mark eine Pauschalreise nach Ostafrika zu buchen. Ein absoluter Bluff. Aber sein Plan geht auf. Die Zuschauer laufen Sturm bei den Reiseveranstaltern und schon kurze Zeit später fliegen die ersten Reisegruppen gen Afrika. Endlich zahlen sich die Naturparks aus.
Bei allen Anstrengungen um die Nationalparks Afrikas ist die Erkenntnis bitter, dass es einen solchen Park in Deutschland nicht gibt. Jimek drängt darauf, im größten ursprünglichen Waldgebiet Mitteleuropas, im Bayerischen Wald, einen Nationalpark zu errichten. Wieder nutzt er einen Fernsehauftritt und bittet darum, Geld für 300 Braunbären zu spenden, die er dort aussetzen will.
Lange muss Jimek für sein Serengeti in Deutschland kämpfen. Die Worte Umweltschutz, Ökologie und Naturschutz gibt es nicht im allgemeinen Sprachgebrauch. Jimek ist seiner Zeit weit voraus. Er ist der Motor der Naturbewegung, drängt immer weiter, bis endlich 1970 der erste deutsche Nationalpark entsteht, mehr als 100 Jahre nach dem ersten amerikanischen Nationalpark und mehr als 20 Jahre nach Gründung des Serengeti-Parks.
Doch zufrieden ist Bernhard Jimek nicht. Bären kann er dort nicht aussetzen und das Gebiet des Nationalparks wird weiter von Menschen beeinflusst, denn die Jagd wird hier, anders als in einem echten Nationalpark, nicht verboten. Trotzdem ist es ein erster Schritt. Dennoch kämpft Jimek an dieser Stelle nicht weiter.
Weil er eben wusste auch, man darf es nicht übertreiben, denn das war einer seiner Grundsätze. Er sagte, ich kann viel fordern, aber ich muss immer daran denken, dass ob meine Forderungen, meine Wünsche, also in Sachen Naturschutz, in Sachen Artenschutz, ob die auch durchsetzbar sind. Denn wenn ich es übertreibe, werde ich nur noch für einen Spinner gehalten. Und da hat er eigentlich immer mit Maßen agiert. Und das war mit Sicherheit auch ein Teil seines Erfolges.
Jedes Jahr reist Bernhard Jimek in sein geliebtes Afrika, baut Wildhüterschulen auf, spricht mit Politikern, nimmt die dortigen Projekte der ZGF, der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, in Augenschein und beobachtet Wildtiere. Sein Enkel Christian darf ihn mit 12 Jahren zum ersten Mal begleiten.
Das war dann eben gleich eine Reise nach Afrika, nach Ostafrika, wo ich schon 3 Monate von der Schule beurlaubt war. Das war natürlich für mich sehr schön. Und das fand dann eigentlich bis zu meinem Abitur und auch späterhin so statt, dass wir jedes Jahr für 3 Monate dann dort waren, zwischen Mitte Dezember bis Mitte März. Und das war natürlich eine ganz tolle Zeit, denn er war auch der Meinung, auf diesen Reisen lernt er mehr als in der Schule. Und ich habe natürlich immer so die Lehrer vorher gefragt, was denn dann gearbeitet wird dort, also während der Zeit. Die haben mir also riesige Aufgaben gestellt, was ich also alles lernen musste und bis zu welcher Seite. Und ich habe mir das natürlich auch alles gefühlsmäßig angeguckt und habe das auch dort in Afrika dann abgearbeitet. Und wenn ich wiederkam, stellte ich jedes Jahr fest, sie hat nur die Hälfte geschafft, sodass dann der Rest des Unterrichts für mich eigentlich immer relativ langweilig war.
Alles andere als langweilig sind dagegen die Reisen mit seinem Großvater. Kein Wunder, wenn man Menschen wie Diane Fossey kennenlernt, die Frau, die als Forscherin das Verhalten der Gorilla studiert und deren Wirken später durch den Kinofilm Gorillas im Nebel weltweit bekannt wird.
Ja, also Diane Fossey war eigentlich so mit einer der beeindruckendsten Begegnungen, die wir eigentlich hatten. Wir sind also stundenlang dorthin gefahren und dann begegnete sie uns und begrüßte uns und sie war natürlich, sie kam ja aus dem Busch und sie war sehr einfach gekleidet und lud uns zum Abendessen ein. Und da waren wir in dieser berühmten Hütte, die man ja auch im Film sieht. Und sie war aber scheinbar irgendwie nicht so ganz vorbereitet gewesen auf die ganze Sache. Denn auf der einen Seite hat sie sich umgezogen und wir hatten im ersten Moment gar nicht mitbekommen, dass es da ein Fossi ist. Weil sie hatte dann war ganz anders gekleidet, hatte auf einmal eine Perücke an und war etwas auch zurechtgemacht. Und das war ein sehr interessanter Abend einerseits, aber natürlich, da sie wohl nicht so ganz vorbereitet war, hatte sie dann ein Steak bereitet, das außen etwas schwarz war und innen noch leicht gefroren. Und das war natürlich etwas schwierig zu essen, aber da man natürlich Gast war, hat man nichts darüber gesagt, sondern man hat dann eben ein bisschen gewartet, ein bisschen langsamer gegessen, ein bisschen länger gekaut und das ging dann auch.